Homeoffice als Produktivitätstreiber. Was Stanfords Bloom-Daten wirklich zeigen. Die gängige Erzählung lautet: KI macht uns produktiver. Nicholas Bloom, Ökonom an der Stanford University und einer der weltweit meistzitierten Forscher zum Thema Fernarbeit, widerspricht dieser Lesart mit einem klaren Datenverweis. Der US-Produktivitätsboom begann 2020, Jahre bevor generative KI-Werkzeuge wie GPT 5.5 oder Claude Opus 4.7 überhaupt existierten. Der eigentliche Treiber, so Bloom, ist das Homeoffice. Diese These ist unbequem für Unternehmenschefs, die gerade auf breiter Front Rückkehr ins Büromandate durchsetzen. Und sie verdient eine genaue Betrachtung, denn die Datenlage dahinter ist solide genug, um ernst genommen zu werden. TL.DR. Der renommierte Stanford-Ökonom Nicholas Bloom sieht das Homeoffice und nicht künstliche Intelligenz als wahren Treiber des US-Produktivitätsbooms seit 2020. Offizielle Arbeitsmarktdaten stützen die These, da Remote Work nachweislich für besseren Fokus, mehr Neugründungen und einen offeneren Arbeitsmarkt sorgt. Für Dachunternehmen bedeutet dies, dass intelligente und datenbasierte Hybridmodelle einer pauschalen Rückkehrpflicht ins Büro deutlich überlegen sind. In einem LinkedIn-Post Mitte Mai 2026 verwies Bloom auf einen Economist-Artikel, der den starken Anstieg der US-Arbeitsproduktivität seit 2020 analysiert. Bloom nutzte die Veröffentlichung, um seinen Standpunkt zu schärfen. Die Steigerungen korrelierten zeitlich mit dem Aufstieg des Homeoffice, nicht mit dem Durchbruch generativer KI. Wer diesen Zusammenhang ignoriert, verpasst eine der wirtschaftlich bedeutsamsten Debatten der Gegenwart. Was die BLS-Daten tatsächlich belegen. Die Zahlen des Bureau of Labor Statistics, BLS, über die Federal Reserve Bank of St. Louis sind eindeutig. Die Arbeitsproduktivität im sogenannten Non-Farm-Business-Sektor, also die Leistung je Arbeitsstunde außerhalb der Landwirtschaft, stieg im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,99% und im Jahr 2025 um 2,25%. Das ist kein kleines Ausreißerquartal, sondern eine anhaltende makroökonomische Bewegung nach dem Einbruch von 2022. Noch aufschlussreicher ist der Blick auf die Total Factor Productivity, TFP, die nicht nur Arbeit, sondern auch Kapital- und Innovationseffizienz berücksichtigt. Laut BLS-Daten wuchs die TFP im Jahr 2025 um 0,8% und liegt damit über dem Durchschnittspfad des Zeitraums 2007 bis 2019. Das bedeutet, die US-Wirtschaft ist effizienter geworden, nicht nur weil mehr Kapital eingesetzt wird, sondern weil Arbeit und Ressourcen besser kombiniert werden. Bloom weist darauf hin, dass dieser Trend zeitlich mit dem massiven Aufstieg des Homeoffice ab 2020 zusammenfällt. Ein weiteres Indiz aus seinem LinkedIn-Post: Die Gründungsraten von Unternehmen sind seit 2020 um 20% gestiegen. Ein Wort, den Bloom direkt mit der reduzierten Einstiegshürde durch Fernarbeit verknüpft. Wer von zu Hause arbeitet, braucht kein Büro, keine hohe Anfangsinvestition, keine geografische Bindung. Blooms Dreikanal-These: Fokus, Entrepreneurship, Arbeitskräfteangebot. Bloom operiert nicht mit einer einzigen Erklärung, sondern mit drei identifizierten Kanälen, über die Homeoffice die Gesamtproduktivität hebt. Das macht seine These robuster als einfache Korrelationsargumente. Fokus und Konzentration. Bloom verweist auf A-B-Studien, in denen Mitarbeiter im Homeoffice bessere Konzentrationswerte erzielten als im Büro. Pendelzeiten entfallen, spontane Unterbrechungen durch Kollegen sind seltener. WF Hay often raises productivity in A-B trials, schrieb er direkt in seinem LinkedIn-Post. Entrepreneurship, Remote Work senkt die Schwelle zur Selbstständigkeit deutlich. Wer keinen Büromietvertrag braucht und geografisch ungebunden ist, kann schneller gründen. Die gestiegenen Unternehmensgründungsraten, laut Bloom plus 20% seit 2020, sind ein messbares Signal für diesen Effekt. Arbeitskräfteangebot: Homeoffice öffnet den Arbeitsmarkt für Gruppen, die früher strukturell ausgeschlossen waren. Pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderungen, Personen in ländlichen Regionen. Mehr verfügbare Arbeitskräfte bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage bedeutet makroökonomisch höhere Produktivitätspotenziale. Diese drei Kanäle wirken nicht isoliert, sondern verstärken sich gegenseitig. Wer von zu Hause arbeitet, hat mehr Energie für Nebenprojekte, Gründungsvorhaben oder Weiterbildung. Das ist keine Theorie. Es spiegelt sich in den aggregierten Wirtschaftsdaten wider. Was dagegen spricht, die Schwachstellen in Blooms Argument. Eine ehrliche Analyse kann Blooms Position nicht unreflektiert übernehmen. Es gibt belastbare Gegenargumente, die über reine CEO-Nostalgie für offene Bürolandschaften hinausgehen. JP Morgan CEO Jamie Dimon formulierte auf dem Hill and Valley Forum einen strukturellen Einwand. Remote Work doesn't work for younger people who learn apprenticeships. Im Klartext: Wer am Anfang seiner Karriere steht, lernt durch Beobachtung, durch informelle Interaktion, durch das Zuschauen bei erfahrenen Kollegen. Das lässt sich per Videokonferenz nicht vollständig replizieren. Dieser Kritikpunkt ist methodisch schwer in Produktivitätsdaten zu isolieren, aber real. Skims-Mitgründerin Emma Grede ging im April 2026 noch weiter und bezeichnete Homeoffice als Career Suicide, mit Verweis auf soziale Folgekosten wie Vereinsamung und den Rückgang sozialer Bindungen. Das ist eine kulturelle These, keine ökonomische, aber sie verweist auf Externalitäten, die in reinen Produktivitätsmessungen nicht auftauchen. Markus Schajeb vom Gewerbeimmobilienunternehmen TRI Commercial warf auf LinkedIn eine methodisch spannende Gegenfrage auf. Könnten die Produktivitätsgewinne zeitlich eher mit der Rückkehr ins Büro korrelieren als mit dem Homeoffice-Peak? Bloom bestreitet das unter Verweis auf die A/B-Testdaten, aber die Kausalitätsfrage bleibt im makroökonomischen Aggregat schwer trennbar. Beide Trends, WFH-Normalisierung und selektive RTO-Mandate, laufen parallel. Rolando Rosas, Gründer der Technologieberatung Global Tech Worldwide, ergänzte eine dritte Erklärung. Bessere digitale Werkzeuge, Cloud-Software und moderne Workplace-Technologien hätten die Produktivität unabhängig vom Arbeitsort erhöht. Das ist kein Widerspruch zu Bloom, aber eine Einschränkung seines Kausalitätsanspruchs. Der KI-Faktor, noch kaum in den Makrodaten sichtbar. Ein zentrales Element von Blooms Argumentation ist die zeitliche Abfolge. Der Produktivitätsboom startete 2020. Nicht 2023, als ChatGPT die Massen erreichte, und nicht 2024, als Unternehmen begonnen haben, KI systematisch in Workflows zu integrieren. Der Economist-Artikel vom Mai 2026, den Bloom in seinem Post referenziert, stützt diese Einschätzung. KI ist bislang kaum in den makroökonomischen Produktivitätsdaten sichtbar. Das bedeutet nicht, dass KI keine Rolle spielen wird. Werkzeuge wie GPT 5.5 Pro oder Claude Opus 4.7 verändern bereits heute, wie Wissensarbeiter Texte erstellen, Code schreiben oder Daten analysieren. Doch in den aggregierten BLS-Zahlen für 2024 und 2025 schlägt sich das noch nicht eindeutig nieder. Zu kurz ist die Adoptionsphase, zu heterogen die tatsächliche Nutzungsintensität über Branchen hinweg. Für Dachentscheider ist das eine wichtige Einordnung. Wer heute KI-Investitionen mit dem Versprechen sofortiger, messbarer Produktivitätsgewinne rechtfertigt, bewegt sich auf dünnem empirischem Eis. Die makroökonomischen Belege fehlen noch. Die Belege für Homeoffice-Effekte hingegen existieren, wenn auch mit methodischen Einschränkungen. So, what? Was Dachentscheider daraus ableiten sollten? Die Debatte zwischen Bloom und seinen Kritikern ist keine akademische Fingerübung. Sie hat direkte Implikationen für Unternehmensentscheidungen, die gerade im Dachraum unter erheblichem Druck stehen. Viele deutsche Mittelständler und Konzerne führen derzeit RTO-Mandate ein, oft ohne belastbare interne Produktivitätsdaten als Entscheidungsbasis, wie eine Studie von Dr. Justus & Partners aus Januar 2026 indirekt nahelegt. 94% der deutschen Mittelstandsfirmen haben noch keine KI implementiert, was zeigt, wie selten datengetriebene Entscheidungsgrundlagen im HR-Bereich vorhanden sind. Der Haken an pauschalen RTO-Mandaten. Sie behandeln Produktivität als Funktion des Aufenthaltsorts, nicht als Funktion von Aufgabentyp, Karrierephase und Teamstruktur. Blooms Daten legen nahe, dass diese Vereinfachung falsch ist. Erfahrene Wissensarbeiter in konzentrierten Einzelaufgaben profitieren strukturell vom Homeoffice. Berufseinsteiger und Teams in frühen Innovationsphasen profitieren stärker von Präsenz. Eine differenzierte Hybridstrategie, nicht eine pauschale Rückkehrpflicht, ist die rational begründete Antwort auf diese Datenlage. Weitere Details dazu findest du in unseren Analysen zum Remote Work 2026. Für den EU-Rahmen gilt der AI Act in seiner Kernphase ab August 2026 in Kraft, reguliert KI-gestützte HR-Entscheidungen als Hochrisikoanwendung. Wer algorithmisch entscheidet, ob Mitarbeiter im Homeoffice oder im Büro produktiver sind, betritt reguliertes Terrain. Mit Transparenzpflichten und potenziellen Strafen bis zu 15 Millionen Euro oder 3% des Jahresumsatzes bei Verstößen. Das ist kein Argument gegen KI in HR, aber ein starkes Argument für klare Governance-Strukturen, bevor solche Systeme eingesetzt werden. Praktisch heißt das, führe interne A/B-Daten zu Homeoffice-Produktivität in deinem Unternehmen, nicht als einmaligen Survey, sondern als kontinuierliches Monitoring. Blooms Empfehlung, auf makroökonomische Aggregate zu verweisen, ist für die interne Argumentation nur bedingt hilfreich. Was zählt, sind unternehmensspezifische Daten, segmentiert nach Rolle, Erfahrungslevel und Aufgabentyp. Lies dazu auch unseren Hybrid Work Guide. Fazit: Eine These mit Substanz und einer klaren Wenn-Dann-Logik. Blooms Argument ist stärker als die meisten CEO-Statements gegen Homeoffice, weil es auf Aggregatdaten, A/B-Tests und einer identifizierten Kausalkette basiert. Die US-Produktivitätszahlen für 2024 und 2025 sind real. 2,91% bzw. 2,25% Wachstum im Non-Farm-Business-Sektor sind keine statistischen Ausreißer. Und die zeitliche Verknüpfung mit dem WFH-Aufstieg ab 2020 ist methodisch ehrlich. Bloom selbst räumt ein, dass Kausalität im Makro schwer isolierbar ist. Die Prognose, die sich daraus ableitet: Wenn Unternehmen in den nächsten 2 Jahren flächendeckend auf Vollzeitpräsenz umstellen, ohne interne Produktivitätsdaten als Gegenbeweis zu haben, riskieren sie einen messbaren Rückgang bei erfahrenen Wissensarbeitern und gleichzeitig eine höhere Fluktuation in einem Arbeitsmarkt, der Flexibilität als Gehaltsbestandteil wertet. Wenn sie hingegen differenzierte Hybridmodelle einführen, die Karrierephase und Aufgabentyp berücksichtigen, behalten sie den makroökonomischen Rückenwind, den Bloom identifiziert hat. Die Daten sprechen für den zweiten Weg, auch wenn er operativ unbequemer ist. Häufig gestellte Fragen. Verifiziert durch 3 unabhängige Quellen: Faktencheck-Score 100, 100, Quellen: Bureau of Labor, Statistics: BLS über die Federal Reserve Bank of St. Louis, BLS-Daten: America's productivity boom may have an unlikely hero, working from home.